kriegt man 1000 Rezepte. Das erste, was ich gefunden habe, war, schreibt jemand auf wikihow.com, glücklich werden. Es ist ein großartiges Ziel, glücklich zu sein. Du musst jeden Tag darauf hinarbeiten. Glücklich zu sein ist nichts, das du erreichst und dann bleibt es so. Glück besteht aus vielen Entscheidungen, die du täglich triffst. Soweit ganz okay. Okay. Beginne, indem du Positivität in dein Leben bringst und dein Leben so führst, wie es sich für dich richtig anfühlt. Verbringe außerdem Zeit mit positiven Leuten. Suche den Kontakt zu anderen und bemühe dich darum, deinen Körper und Geist gesund zu halten. Wenn du eine psychische Erkrankung hast, wie eine Depression, dann kann es schwer sein, ohne eine psychologische Behandlung glücklich zu sein. Okay. Eine andere Anleitung heißt, sind fünf Schritte. Verbessern Sie Ihre sozialen Beziehungen. Schritt 2, Dankbarkeit ausdrücken. Schritt 3, anderen helfen. Schritt 4, Achtsamkeit, also auf sich selber. Und Schritt 5, seien Sie nicht zu streng mit sich selbst. Also wir sehen, dass wahrscheinlich gibt es so viele Schritte und Methoden, wie es Anbieter von solchen Schritten und Methoden gibt. So. Die Frage ist, warum fällt es uns so schwer, eigentlich glücklich, wirklich glücklich zu sein? Die meisten Menschen wissen nicht, was ihnen fehlt. Sie spüren nur, selbst wenn alles optimal läuft, also der Job so richtig flutscht, man die Karriereleiter hoch stolpert, mehr oder weniger hochfliegt, die Beziehungen gut sind, man sich keine Sorgen machen muss, die Wünsche sich erfüllt haben, am Ende fehlt immer irgendetwas. Oder? Und das ist genau der Punkt. Sie sind dennoch nicht wirklich glücklich. Irgendwas fehlt. Es fällt uns in einer gefallenen Welt schwer, wirklich glücklich zu sein. Eine Welt ohne Gott kann uns letztlich auch nicht wirklich glücklich machen. Warum? Es fehlt uns letztendlich so vieles. Und vor allen Dingen die unmittelbare Beziehung zu Gott, die durch nichts getrübt ist. Und Psalm 84, der spricht von letztendlich von diesem Umstand und was uns glücklich machen kann. Psalm 84, wir haben ihn gelesen und da in diesem Psalm drängen sich im Prinzip drei Themen oder drei Punkte auf. Dreimal kommt das Wort glücklich vor. Glücklich in Gottes Haus. Glücklich in Gottes Stärke. Es will nicht. Lydia, du musst. Glücklich im Vertrauen auf Gott. Das sind die drei Punkte. Glücklich in Gottes Haus. Wenn man danach fragt, was denn das biblische Rezept oder was ist für glücklich sein oder was glücklich sein im biblischen Sinne eigentlich ist, muss man eigentlich dort anfangen, wo es anfängt. Und das ist nun mal im Alten Testament, im Hebräischen Denken. Und dort finden wir das Wort für glücklich, aschar. Und es bedeutet so viel wie gerade zu sein, im weitesten Sinne verwendet, und insbesondere eben richtig glücklich zu sein. Und im übertragenen Sinne vorwärts gehen, ehrlich, richtig sein. Also das hat viel mit im Prinzip mit unserer Haltung zu tun. Und da war im Prinzip der erste Absatz von diesem How to be happy war gar nicht so falsch. Es hängt vieles mit unseren Entscheidungen zusammen. Aber was fällt auf an dieser Definition von Aschar? Es fällt auf, es hat nichts mit Gefühl zu tun. wie ich mich fühle. Wenn man all die Stellen anschaut, in denen das Wort für glücklich sein vorkommt, dann handeln die meisten davon, dass wir nur letztendlich in der Beziehung zu Gott wirklich glücklich sein können. Die Psalmen sprechen davon in der Hauptsache, dass derjenige, der den Gott erwählt hat, dass der sich glücklich schätzen kann, dass der glücklich ist. Dass derjenige, dessen Gott, dessen Hilfe und Zuversicht Jahwe ist, dass der glücklich ist. Ja, sie gehen sogar so weit, und das mag den einen oder anderen etwas durchaus erschrecken, dass es da heißt, dass diejenigen sich glücklich nennen dürfen, die von Gott zurechtgewiesen werden, die Jahwe züchtigt. Dem er aber, nachdem er ihn gezüchtigt, nachdem er ihn zurechtgewiesen hat, eben auch die Sünden vergibt und nicht mehr zurechnet und sie bedeckt. Der dann in Jahwes Ordnung lebt und in allem auf ihn vertraut, der ist glücklich, wird glücklich genannt. Luther übersetzt übrigens das Wort glücklich, das hebräische Wort glücklich, nicht mit glücklich. Ich vermute, er hat sich etwas schwer getan mit diesem Begriff, weil dieses glücklich oft dieses ein Stück weit dieser positive Zufall, ja, Glück ist ein positiver Zufall, und wahrscheinlich hat er diesen Begriff, den deutschen Begriff, irgendwie gescheut und hat deshalb gesagt, wohl dem, oder es geht demjenigen gut. Ja, so hat er das umschrieben. Ein besonderes Glück besteht darin, und davon haben wir gelesen in unserem Psalm, dass der Mensch in Jahwes Haus wohnen darf, unmittelbaren Zutritt hat, weil er ungeniert zu Gott kommen darf, ihn nichts hindert. Damals war dieses ungehindert in Gottes Haus kommen dürfen, war den Priestern vorbehalten und den Leviten, die da Dienst taten, aber nicht zu jeder Zeit, nur dann, wenn sie in ihrer Ordnung dran waren. Und der normale Jude konnte bestenfalls in den Vorhof kommen, um dort sein Opfer abzuliefern. Was ist heute Gottes Haus? Die Bibel ist da ganz klar. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Sie ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir, du und ich und ihr, die ihr auf YouTube zuguckt und Teil dieser Gemeinde seid oder Teil einer lokalen Gemeinde seid, ihr seid Teil des Tempels Gottes. Ihr seid Gott in diesem Leben so nahe, wie ihr ihm kommen könnt, wenn ihr Jesus euer Leben gegeben habt und er in eurem Leben wohnen darf und der Heilige Geist euer Leben zu eurem Tempel machen durfte. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, zu dieser Gemeinde gehören zu dürfen. Und das sage ich nicht, weil ich hier der Pastor bin, sondern weil die Bibel es sagt. Glücklich ist derjenige, der in deinem Haus wohnt. Der darf sich glücklich schätzen. Wir wohnen in diesem Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind lebendige Steine in diesem Tempel und wir haben Anteil an diesem Tempel. Ja, wir sind nicht einfach nur Fremdlinge, wir sind nicht nur Gäste, sondern wir sind Hausbewohner, Hausgenossen Gottes. Und das darf uns glücklich machen. Und es darf uns in diesem Jahr begleiten. Hey, es ist ein Glück, Christ zu sein. Es ist ein Glück, in die Gemeinde gehen zu dürfen. Es ist ein Glück, in Gottesdienst gehen zu dürfen, in Hauskreis, in all das, was Gemeinde eben ist. Der Dichter des 84. Psalmes sehnt sich danach, im Tempel sein zu dürfen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Ja, sowas kriegen Frauen noch leichter gesagt als wir Männer. Wie lieblich ist es, wie kostbar, wie hoch angenehm ist es, sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Wie angenehm, wie lieblich ist es, in das Haus Gottes zu gehen. Können wir so von Gottes Haus reden? Im Psalm 26, 8 heißt es, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Namens, deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Ich habe diesen Ort lieb. Mir wird man es wahrscheinlich abnehmen, dass ich gerne hier bin. Also ich meine, auch nicht nur im Haus, sondern auch mit euch zusammen. Weil ich muss ja, bin ja schließlich angestellt, ich werde ja dafür bezahlt. Aber ich bin gern hier, weil ich diesen Ort lieb habe, weil ich euch lieb habe und weil ich gerne hier bin. Deshalb mache ich diese Arbeit gerne. Das könnte im Herzen Jesu gewesen sein, als er als 12-Jähriger sagte und zunächst mal im Tempel blieb. Ich bin gerne in diesem Haus. Ich habe lieb den Ort deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Aber wahrscheinlich war es noch mehr. Eben das, was er dann seinen Eltern sagt. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ich muss doch da sein. Ich muss doch in dem sein, was meines Vaters ist. Nun, wer ist euer Vater? Wer ist unser Vater? Gott ist auch unser Vater. Müssen wir auch da sein in dem, was unseres Vaters ist? Eigentlich schon. Eigentlich sollte es nicht unmöglich sein, dass wir uns irgendwie davon abhalten lassen. Ich weiß, dass mancher unter Opfer und unter Schmerzen sich abhalten lassen muss, hier präsent zu sein, und es soll keine Anklage sein. Versteht mich nicht falsch. Es sollte uns immer wieder neu das Herz zerreißen, wenn wir nicht bei der Gemeinde, wenn wir nicht bei dem sein können, was des Vaters ist. Denn die Gemeinde ist sein Augapfel. Psalmbeter betet dann weiter. Es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Und das hat mich berührt. Dem waren die Vorhöfe schon genug. Vers 11, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Als Christen sollte es uns zuallererst ins Haus Gottes ziehen, in die Gemeinde ziehen, bevor wir alles andere, bevor uns irgendwo anders hinzieht. Es sei denn, Gott sendet uns irgendwo anders hin. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war für ihn schon alles. Er war zufrieden, wenigstens im Vorhof oder an der Schwelle des Vorhofes zu stehen. Das Heiligtum und das Allerheiligste war, je nachdem, für den normalen Juden ja unerreichbar. Diese wirkliche Nähe zu Gott, da wo die Shekhinah Gottes dann drin war, wo er diese Herrlichkeit hat wohnen lassen, da konnten viele gar nicht hin. Kyle Delitzsch, ein Kommentator, sagt in seinem Kommentar, dass er vermutet, dass dieser Vogel und die Schwalbe, von dem der Psalmbeter da redet, dass er sich da selber meint, sich für so gering hält. Er sagt, ich bin eigentlich nur ein Vogel, nur eine Schwalbe. Aber selbst die Vögel, die Schwalben, finden im Haus Gottes einen Platz, und so finde auch ich, Gott sei Dank, ich geringer, einen Platz. Und wir? Wir haben Zugang zu Gott alle Zeit. Wir haben den Heiligen Geist in der Gemeinde. Sowohl wir als Einzelne, wie auch die Gemeinde sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind so eng. Der Heilige Geist wohnt in uns. Näher, wie schon gesagt, näher. Wieso kann uns Gott in diesem Leben nicht kommen? Wenn jemand Grund hat, Gott zu loben, und zwar immer, dann sind wir es. Wenn jemand Grund hat, glücklich zu sein, auch, ich sage es jetzt mal, emotional erfüllt zu sein, dann sind wir es, die wissen, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, ich habe ihm den ganzen Raum gegeben, den er haben will, und er ist jetzt in meinem Leben und er ist in, und wir haben Gemeinschaft miteinander. Kommen wir zum zweiten Punkt, glücklich in Gottes Stärke. In Vers 6 heißt es, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Zu diesem Wort, das für Stärke verwendet wird, das ist Os, zu diesem Wort gibt es eine ganze Begriffscloud, sage ich mal so, und diese Cloud heißt stämmig. Sich stärken, stark sein, abhärten, retten, Kraft, Sicherheit, ein befestigter Ort, Verteidigung. All das gehört zu diesem Begriff im Adjektiv, im Verb und im Substantiv. Das gibt uns eine Vorstellung von dem, was Gott ist. Er ist stämmig, robust, hart, wenn es sein muss. Stark, er rettet, er ist Kraft, er bietet Sicherheit, er ist ein befestigter Ort, er ist unsere Verteidigung. Wir können glücklich sein, wenn Gott für uns all das ist. Und wir hatten schon im ersten Teil, den wir gerade hatten, hier ist es explizit gesagt, unser Glücklichsein ruht auf der Tatsache, dass Jahwe, der ich bin, der immer ist, dass der unser Gott ist, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles weiß, alles kann, überall ist, dem nichts unmöglich ist. Deshalb kann Paulus im Römerbrief auch sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn Gott für dich ist, wer gegen dich? Wer kann Gottes Gegner sein? Wer kann dein Gegner sein? Ja, wenn Gott für uns ist, ich bin so ein Strohhalm. Der lässt sich leicht knicken, oder? Und wenn ich dann diesen Strohhalm mit einem Besenstiel verbinde und den damit verwickeln. Tesa ist manchmal ganz, mit Tesa kann man relativ gut kleben. Das hat eine unglaubliche Festigkeit. Aber die größte Festigkeit hat der Besenstiel, oder? Versuch dann mal das Strohhalm zu knicken. Geht nicht. Und so ist es, wenn wir mit Gott zusammen sind. Er ist unsere Stärke. Viele studieren in der gegenwärtigen Zeit die Offenbarung, weil viele denken, ja, das, was hier jetzt im Moment abgeht, das findet man doch irgendwie in der Offenbarung. Es muss auf die Endzeit zugehen. Und vielleicht ist es gut, die Offenbarung mal zu lesen, immer wieder, so wie den Rest der Bibel. Ich möchte euch einladen, die Offenbarung zu lesen und mal mal darauf zu achten, auf Folgendes. Erstens, wer kämpft in der Offenbarung? Zweitens, wer kämpft nicht in der Offenbarung? Und drittens, wie wird eigentlich der Teufel und seine Helfer und Helfershelfer besiegt? Denn wenn ihr unter diesem Aspekt die Offenbarung lest, dann werdet ihr feststellen, und das ist die gute Nachricht von der Offenbarung, am Ende ist es völlig unstrittig, wer gewinnt. Da mag es noch so viel Auf und Abs und Hin und Hers und Katastrophen etc. geben, am Ende ist unstrittig, wer gewinnt. Gott gewinnt. Jesus gewinnt. Niemand anderes. Und bei allem sich in Panik versetzen lassen von manchen von uns Christen. Hey, vergesst es nie. Am Ende gewinnt Gott. Unser Thema ist der Glücklichsein, glücklich in ein neues Jahr. Wenn ihr glücklich leben wollt, dann lebt mit der Stärke, dem Schutz, der Versorgung und der Sicherheit unseres Gottes. Lebt in der Gewissheit, egal was kommt. Es gibt nichts, womit unser Gott nicht zurechtkommen könnte, womit er nicht fertig würde. Und wenn er damit fertig wird, dann kann es mir in Ewigkeit nicht schaden. Mag es auch in dieser Zeit an mich kommen, mich bedrängen oder sogar, wenn es eine Krankheit oder der Tod ist, mich überwältigen. Gott ist Sieger. 1. Korinther 15, 55 und 57 heißt es, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Selbst wenn die Krankheit oder der Tod uns überwältigen würde, Gott ist der Sieger, der uns nicht im Tod lassen wird, sondern uns auferwecken wird. Wir haben den Sieg in Jesus. Aber nicht nur sind die glücklich, deren Stärke Gott ist, sondern es heißt auch, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Was meint das? Das Wort für Wege bedeutet eigentlich Durchgangsstraße oder ein zubereiteter Weg. Da ist von Höhenweg oder von Highway, von Autobahn oder von Schnellstraße die Rede. Diese Schnellstraße oder dieser zubereitete Weg war ein Weg, der von Steinen befreit war, wo man versucht hat, einen Damm aufzuwerfen, damit es eben ist, der eben war, sodass Wagen, Pferde und auch Fußgänger leichter und schneller vorwärts kamen. Gebahnte Wege des Herzens sind Wege, in denen die befreit sind von diesen Steinen. Und diese Steine sind oft, und wir haben es heute auch schon gehört, viele Gedanken werden euch bekannt vorkommen aus der Lobpreiszeit. Diese Steine können Schuld, Verhärtung, Unversöhnlichkeit sein zum Beispiel. Wenn unser Herz befreit ist von diesen Steinen, dann haben wir gebahnte Wege in unserem Herzen. Gebahnte Wege des Herzens sind auch neue Wege. Wege, die wir bisher nicht gegangen sind, die aber unser Herr Jesus schon gegangen ist und die durch die Wiedergeburt in unserem Herzen hineingelegt sind, dass wir in ihnen gehen. Seine Lehre, seine Offenbarung, sein Heil und seine Erlösung sind diese Wege, die in uns Gestalt gewinnen sollen. Das sind die gebahnten Wege in unserem Herzen. Wir leben aus der Vergebung unserer Sünde und Schuld und praktizieren ebenso Vergebung. Aus der Versöhnung mit dem Vater durch das Opferblut Jesu praktizieren wir Versöhnung untereinander. Immer und immer wieder. Aus der Gnade, die uns ein neues Leben schenkt, und daraus praktizieren wir die Gnade, die anderen das schenkt, was sie nicht verdient haben. Ja, Gnade ist, dass wir empfangen, was wir nicht verdient haben. Gnade zu geben und zu gewähren ist, zu schenken, was der andere nicht verdient hat. Unsere Liebe, unsere Unterstützung, unser Fürs ihn sein. Manchmal hat er es nicht verdient, weil er genauso ein Sünder ist wie du und ich und sich gerade im Moment daneben benommen hat, mir gegenüber. Und dann bin ich gnädig, weil Gott nach mir gnädig war und ich ihm das schenke, was mir Gott geschenkt hat. Ich gebe es weiter. Von denen, die diese gebahnten Wege in ihrem Herzen haben, heißt es dann, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Wir haben letzten Sonntag von John D. Rockefeller gelesen, dass er gesagt hat, dass jedes Problem eine Chance ist. Und er sagte, verglich unser Leben mit der Kamera, wo letztendlich das Negativbild dazu dient, ein Positivbild zu erzeugen. Hier ist ein Vers, der es in anderer Weise ausdrückt, mit anderen Worten, aber eigentlich dasselbe. Die Glücklichen, die gebahnte Wege in ihrem Herzen haben, die gehen in ein Tränental. Ja, die sagen nicht, oh, das Tränental ist kein Tränental, ist alles happy, ist alles toll, ist alles schön, ist alles gut. Nein, die gehen in ein Tränental. Das Tal ist voller Tränen. Aber die gehen hinein und machen dieses Tränental in einen Quellort, in einen Ort, wo etwas herausfließt, wo wir nicht uns in Selbstmitleid und in Depression ersäufen, sondern wo wir sagen, hey, hier ist eine Chance, etwas anderes zu machen. Sie lassen sich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden das Böse mit Gutem, entsprechend Römer 12, 21. Bist du in einem Tränental, dann lass dir sagen, Gott hat dir einen Helfer zur Seite gestellt, nämlich Gott, den Heiligen Geist. Und er ist immer bei dir und der will dir helfen. Der will dir helfen, dieses Tränental zu kultivieren, es in einen Ort zu machen, in dem nicht Tod ist, sondern aus dem Leben quillt. Lass dir die Chancen für dein Leben zeigen, die dieses Tränental enthält. Lass den Heiligen Geist sein Werk an diesem Ort tun, wo du meinst, nur Tränen zu haben. Kommen wir zum dritten Punkt. Glücklich im Vertrauen auf Gott. Das ist der letzte Vers. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wir haben im Prinzip schon das Thema relativ gut beackert, aber ich möchte bei diesem Punkt auf eine Sache mit euch eingehen, auf die wir noch nicht geschaut haben. Zunächst mal, Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Es wird so viel heute von Selbstvertrauen geredet, dass es einem gerade nur schlecht werden kann. Wenn es mir dreckig geht, wie soll ich denn auf mich selber vertrauen? Kann ich doch gar nicht. Ich kann mich doch nicht am eigenen Schopf aus dem Dreck, aus dem Sumpf rausziehen. Und das andere ist, Herr der Herrscher, Jahwe, der Herrscher. 245 Mal kommt Jahwe Sebaot vor. Und 7 Mal dazu noch Jahwe Elohim Sebaot. Ich habe euch die Dinger hingeschrieben, weil ich finde es einfach so schön, die Schrift. Und dann seht das mal und dann wisst ihr, wie man das ausspricht. Es hat so einen tollen Klang einfach. Jahwe Sebaot. Jahwe Elohim Sebaot, der ich bin, der Heerscharen. Sebaot heißt Heerscharen oder Armeen. Und ich habe mir überlegt, warum hat Gott eigentlich das so oft betont, dass er der Jahwe Sebaot ist? Er wollte deutlich machen, ich bin nicht allein. Und ihr seid nicht allein. Dies musste Gehasi lernen, als er mit seinem Herrn und Lehrer Elisa in der israelischen Stadt Dothan war, wo sie von Feinden umringt waren. Und Gehasi, dem ging das Klemmerle und der hatte vielleicht auch fast schon die Hosen voll vor Angst. Und dann sagt der Elisa, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Das Interessante ist, dass Elisa etwas sieht, was Gehasi nicht sieht. Manche Leute sehen Dinge, die du nicht siehst, weil sie ihren Blick von Gott nicht abgewandt haben. Lasst uns auf Gott schauen, auf die Realität Gottes. Und wenn wir einander helfen wollen und sagen, hey, es ist besser, als du denkst. Unsere Verhältnisse sind besser, als du denkst. Unsere Zukunft ist besser, als du denkst. Deine Zukunft ist besser, als du denkst. Dann müssen wir vielleicht sagen, das, was Elisa dann tut, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Öffne doch dem anderen oder öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie die Realität Gottes wirklich ist. Und dann heißt es, da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Das war die Realität, die Elisa gesehen hatte, die aber Gehasi nicht gesehen hatte. Jesus spricht davon, dass Engel sich um Kinder kümmern. In Matthäus 18,10. In der Apostelgeschichte dachte die Magdrode, sie würde den Engel des Petrus sehen, weil der saß ja eigentlich im Gefängnis. Aber da klopfte einer, der sah aus wie Petrus, an der Tür und deshalb hat sie gedacht, es muss der Engel von Petrus sein. Also Petrus hat einen Engel gesehen, der ihn rausgeführt hat. Die Rode, die dachte, sie würde einen Engel sehen. Das zeigt, die haben mit Engeln gerechnet, mit dem Wirken von Engeln. Wir sind nie allein. Der Hebräerbrief spricht von Engeln folgendermaßen. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen? Gott hat seine Engel ausgesandt. Und wahrscheinlich sind auch heute Morgen hier welche. Aber die Bibel sagt, dass wir nicht berufen sind und dass es nicht unsere Aufgabe ist, irgendwie Engel anzubeten oder Engel zu suchen oder Engel irgendwie groß zu machen, sondern Engel sind dienstbare Geister, um deren Willen, die das Heil erben sollen. Wir, ja, sie sollen uns helfen, auf Gott zu gucken, wenn schon. Gott stellt seine Engel um uns, der Heilige Geist sendet seine Engel uns zur Hilfe. Oft wissen wir es nicht mal, dass sie es waren, die gehandelt haben. Manchmal ahnen wir es, wie Andrea und ich als Lüdi, als Krabbler unter dem Geländer von der Treppe sich durchgeschoben hat und dann bums, bums, bums ein Stock tiefer gefallen ist auf eine Steintreppe und wir sie dann aufgehoben haben und sie keine äußerlich erkennbaren Spuren dieses Sturzes hatte. Und für uns war irgendwie, haben wir gedacht, da haben die Engel die Hände dazwischen gehalten, dass dem Kind nichts passiert ist. Manchmal erleben wir solche Dinge. Gott hat Mittel und Wege über uns zu wachen, einzugreifen, direkt, persönlich, wann immer er es will, aber auch durch seine Heerscharen, die er um unseretwillen aussendet, um seine Armeen. Wenn wir glücklich in dieses Jahr, neue Jahr gehen wollen, dann lasst uns das festhalten. Gott kann und er wird zu jedem Zeitpunkt eingreifen, den er für nötig hält. Den er für nötig hält. So wie Jesus selbst in der prekären Situation bei seiner Verhaftung bekannte. Ja, im Garten Gethsemane sagt er zu Petrus, oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Kann ich. Ich tue es aber nicht. Warum? Es gibt etwas Wichtigeres. Ich muss ans Kreuz. Die Schrift muss erfüllt werden. Deshalb würden die Engel mich nur daran hindern. Manchmal müssen wir durchs Tränental, weil eine viel wichtigere Sache vor uns liegt. Das haben schon viele Christen in der Vergangenheit erlebt und möglicherweise werden es noch viele Christen nach uns und mit uns erleben, vielleicht auch in diesem Jahr. Viele Christen werden in diesem Jahr um ihres Glaubens willen weltweit zu Tode kommen. Könnte ihnen Gott helfen? Könnte er sie erretten? Wenn er es nicht tut, dann hängt es nicht an seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, sondern dass etwas anderes, etwas Wichtigeres noch passieren muss. Wir haben hier alle, so wie wir sitzen, hier und zu Hause vor dem Fernseher oder Tablet oder Handy, wir haben hier alle keine bleibende Stadt. Das hier ist der Vorhof. Es ist nicht das Haus. Wir suchen die zukünftige Stadt und wir werden auch hinkommen. Hundertprozentig, denn Jesus hat es uns zugesagt. Und ich will damit schließen. Wir sind gut im Rennen. Johannes 14, 1 bis 3 heißt es, euer Herz werde nicht bestürzt. Oder Jesus sagt mit anderen Worten, lasst euch nicht beunruhigen, lasst euch nicht aufregen, lasst euch nicht in Aufruhr versetzen, lasst euch nicht die Ruhe rauben und euch in Angst und Zweifel treiben. Und das ist etwas, was im Moment äußerst schwierig ist, es nicht mit sich machen zu lassen. Und dann sagt er, ihr glaubt an Gott, ihr glaubt an Gott. Glaubt ihr an Gott?
Ja.
Ja. Dann sagt er, glaubt auch an mich. Wenn er an Gott glaubt, dann glaubt an mich. Und dann glaubt auch, was er dann sagt. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das ist das ultimative Ziel von Jesu Handeln, uns eine Stätte beim Vater zu bereiten. Und das tut er und das hat er getan und die Stätten sind fertig. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er uns zu sich holen. Und wir werden da sein, mit ihm zusammen. Egal, was in diesem Jahr auf jeden von uns zukommt, auf dich und mich, und wir wissen es nicht, egal was auf uns zukommt, hast du Jesus als Herrn und Erlöser, wird er dich mit offenen Armen empfangen in der Ewigkeit. Und das ist das absolut Wichtigste, was ich heute zu sagen habe. Egal, was in diesem Jahr passiert, Jesus wartet in der Ewigkeit mit offenen Armen auf dich und du wirst in seine Arme fallen. Egal, wie hart der Fall in diesem Leben ist, du wirst in weiche, gnädige, liebevolle Arme fallen. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich würde nur gern da hineinbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir glücklich sind. Du bist kein Miesmacher, kein Spielverderber. Du möchtest, dass wir zu jeder Zeit, an jedem Ort, unter allen Umständen glücklich sind. Und du hast uns gezeigt, wie wir glücklich sein können. Indem wir dein Haus, deine Gemeinde, der Ort, wo deine Ehre wohnt, wo dein Name wohnt, wo du selber wohnst, wo du, Heiliger Geist, wohnst, dass wir diesen Ort suchen, aufsuchen, einander helfen, dorthin zu gehen, dort einander zu ermutigen. Indem wir einander immer wieder auf die Stärke unseres Gottes, auf die Größe unseres Gottes und auf seine Gegenwart hinweisen und uns das vergegenwärtigen und wissen, dass wenn der Heilige Geist in uns sagt, du bist ein Kind Gottes, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, wenn der Heilige Geist uns das sagt, dass es auch wahr ist. Ich bitte dich, Vater, dass du da, wo diese Gewissheit nicht mehr vorhanden ist, dass du diese Gewissheit neu in das Leben hineinsenkst. Und wir erleben, dass du uns von innen heraus erneuerst, unseren Glauben, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, unsere Festigkeit erneuerst, dass du derjenige bist, der du verheißen hast, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur in guten Tagen, sondern auch in üblen Tagen. Bis an der Weltende, bis dass die Welt endet, bis an die hintersten Winkel dieser Welt, wo wir meinen, wir sind alleine. Da bist du bei uns, selber und mit deinen Engeln, die uns dienen. Vater, wir danken dir für diese Versorgung, für dein sich dich um uns kümmern, in einer Weise, wie wir es uns fast nicht vorstellen können. Und wir preisen dich und beten dich an und befehlen uns, unsere Familien, unsere Kinder, unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, befehlen uns dir an für dieses Jahr in besonderer Weise. Amen.